Ja, hallo nach Zürich. Servus, Benedikt Weibel.
Guten Tag alle miteinander.
Als ehemaliger Schweizer Bahnchef, wofür nehmen Sie Ihr Auto? Ich nehme schon an, dass Sie eins haben.
Ich habe seit jeher ein Auto, ja, und ich nehme es vorzugsweise, wenn ich in die Berge fahre, was heute weniger der Fall ist als früher.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Benedikt Weibel, langjähriger Chef der Schweizer Bahn.
Und dann nehme ich mal an, Sie haben so ein schönes Kärtchen, lebenslange Freifahrt mit der Schweizer Bahn.
Das ist richtig so, ja.
Wie schön. Allerdings, ich dachte mir, in Deutschland wäre es vielleicht gerade gar kein großes Vergnügen. Ich habe mal nachgeblättert. Im ersten Halbjahr waren 37% der Fernzüge unpünktlich. Es gab Monate mit 50%. Und dann heißt es immer Extremwetter, Streiks, Baustellen. Sie haben ja auch einen ganz guten Einblick in die Dianze. Wie viel ist wohl selbstverschuldet?
Gut, ich möchte zuerst mal sagen, dass ich erst gerade in Deutschland war mit einem Interrail für Senioren. Alles mit dem Zug. Alles wirklich gut geklappt. Ich war erstaunt. Ich war in Thüringen, zuerst in Hessen, dann Thüringen, dann Sachsen-Anhalt. Die Bahnhöfe sauber, die Züge ziemlich voll. Ich könnte jetzt im Moment gar nicht jammern, allerdings bin ich sehr oft mit der Bahn unterwegs in Deutschland und es ist schon so, dass natürlich die Qualität in vielen Verbindungen schlecht ist.
Ja, jetzt soll es ja so eine Hauruck-Sanierung richten, also wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre werden es wohl eher werden, werden Hauptstrecken stillgelegt und grundsaniert. Ist das eine gute Idee?
Gut, ich glaube, es hat keinen Sinn mehr, darüber zu sprechen. Man hat sich entschieden dafür. Ich habe jetzt eben erst gesehen, dass offensichtlich der Pilotfall zwischen Frankfurt und Mannheim, dass das gut funktioniert. Man ist im Zeitplan drin, es funktioniert. Und ich denke, jetzt gibt es nichts mehr anderes als dort durch. Ich drücke einfach der Deutschen Bahn den Daumen, weil natürlich, es ist eine Notwehrübung.
Aber vielleicht auch selbstverschuldete Notwehr, weil beim Einlesen habe ich gemerkt, die Schweizer Bahn hat parallel stets Milliarden in die Infrastruktur gepumpt und nicht gewartet bis zu einer Art Bruchpunkt.
Ja, natürlich ist selbstverschuldet. Und zwar, ich würde sagen, es ist ein kollektives Selbstverschulden höchsten Grades aller Instanzen. Natürlich vor allem voran die Deutsche Bahn, weil wenn man eine Bahn führt, da gibt es zwei oberste Prioritäten. Das erste ist einen stabilen Betrieb und das zweite ist Sorge tragen zur Infrastruktur, das heißt sie gut unterhalten, aber auch modernisieren. Und da hat man wirklich über Jahre viel, viel zu wenig gemacht. Und das ist ein Versagen bei der Deutschen Bahn, aber auch bei der Politik bis zum Rechnungshof. Ich meine, wenn der Rechnungshof in seinem Bericht im letzten Jahr feststellt, wie schlecht dieser Zustand ist, den Rechnungshof gibt es ja nicht erst seit letztem Jahr.
Ja, jetzt hat der Bahnchef Lutz wohl so einen Brandbrief rausgeschickt ans mittlere Management. Er will jetzt Ergebnisse sehen und nicht mehr endlose Meetings. Ist Ihnen vertraut, solche Ansagen?
Das ist etwas einfach. Ich glaube, da würde ich dann nicht Mails verschicken. Da würde ich dann schon Ort hingehen, wo wir mit den Leuten sprechen. Also nein, entscheidend für mich ist immer, dass es ein Dialog ist und nicht einseitige UKAS von oben. Das funktioniert nicht so.
Man muss allerdings auch sagen, die Schweizer Bahn, da reden wir über ein Zehntel der Strecke und ein Zehntel der Mitarbeiter. Ist eine
natürlich,
andere
also das Verhältnis Deutschland-Schweiz ist immer einfach zu rechnen. Es ist 1:10 in jedem Belang, das stimmt.
Außer beim Umsatz.
Ja, das ist denkbar. Man muss auch das Preisniveau da mit berücksichtigen. Natürlich ist das Verhältnis anders, aber ich glaube, das spielt überhaupt keine Rolle. Das habe ich schon meinem Kollegen Hartmut Medorn einmal gesagt. Er hat gesagt, ja, in der Schweiz ist es viel einfacher, pünktlicher zu sein. Da habe ich gesagt, nein, in Deutschland ist es einfacher. Auf längeren Strecken kann man besser Fahrzeitverluste wieder auffangen, als wenn es so eng getaktet ist wie in der Schweiz. Ich glaube, in Deutschland hat man eben diese Priorität Nummer 1 hat man halt auch jahrelang vernachlässigt, weil man den Kopf auf strategischen Höhenflügen hat. Oder? Man wollte die Bahn an die Börse bringen, was an sich eine absurde Idee ist, weil die ja auf immer auf staatliche Unterstützung angewiesen ist. Und dann wollte man den der größte Logistiker sein auf Weltniveau oder unter den drei größten und hat dann halt vergessen. Das Wichtigste ist, dass einfach, dass man, wie wir Bahner sagen, auf dem Strich fährt. Wenn man auf dem Strich fährt, dann sind die Kosten am tiefsten, die Pünktlichkeit ist am besten. Jeden Tag 24 Stunden diesen Mechanismus stabil laufen zu lassen, ist eine wirklich anspruchsvolle Aufgabe.
Dabei ist es auf dem Papier so simpel, sicher, pünktlich, sauber. Das wär's.
Ja, stimmt, stimmt. Das sind die drei absolut entscheidendsten Faktoren. Und da darf man nie aufhören. Man muss jeden Tag, und das muss bis zum obersten Management, muss das die erste Aufgabe sein.
Aber zum Stichwort sauber. Ich erlebe es in den letzten Jahren immer wieder, dass ein Zeitgenosse seine dreckigen Straßenschuhsohlen gegenüber ins Polster stemmt. Manchmal sage ich was, manchmal nicht. Wie halten Sie es?
Ich sage da auch nichts. Also da muss man vorsichtig sein. Ich muss auch sagen, dass ich es praktisch nie mehr sehe.
In der Schweiz.
Auch in Deutschland nicht. Nein, ich muss sagen, es war gar nicht möglich, weil die Züge waren so gut gefüllt. Und wenn Sie vier Leute sind im Abteil, also die Schuhe auf die Knie ihres Gegenübers, das macht sich nicht gut. Nein, ich muss übrigens sagen, auch die Bahnhöfe, gut, man hat mir mittlerweile gesagt, die Bahnhöfe seien eben im Osten in einem besseren Zustand, weil man dort sehr viel Geld reingesteckt hätte. Aber ich war sehr erstaunt, dass die waren sauber, sie waren zweckmäßig, aber es sind dann die ganz kleinen Dinge, die ich dann sehe, und diese kleinen Dinge, die einen großen Einfluss haben. Oder? Wenn ich zum Beispiel in Leipzig, wunderschöner Bahnhof, der zehntbeste Bahnhof im Ranking der europäischen Bahnhöfe in diesem Jahr. Mhm. Aber das Erste, was ich sehen will, wenn ich auf einen Bahnhof komme, ist der Abfahrtsanzeiger, der mir sagt, dieser Zug fährt auf Gleis so und so. In Leipzig, da stehen sie unten nichts. Dann gehen sie mal ein erstes Stockwerk, ein sehr hohes Stockwerk, gehen sie hinauf. Wieder nichts. Sie gehen ein zweites Stockwerk hoch und dann sehen Sie da oben dann diese Abfahrt. Dann sehen Sie vielleicht, dass wenn Sie dann die S, weiß nicht was, nehmen, dass die auf dem Gleis 20 fährt. Das ist aber im Untergeschoss. Also da finde ich, das sind da Dinge, die mich ein bisschen erstaunen, dass man das ganz Einfache, dass man das unterlässt.
Es könnte so einfach und durchschlagend sein. In jedem Fall zum Thema Umwelt. Es gibt keine Verkehrswende ohne die Bahn, oder?
Ja, es ist völlig klar, und die Verkehrswende wird eigentlich mit jedem Tag dringender, weil es geschieht ja auch nichts. Und es ist völlig klar, der Verkehr ist die größte Herausforderung in Bezug auf die Klimaneutralität mit Abstand. In der Schweiz, ich habe die neuesten Zahlen, sind es jetzt 32,8% des gesamten Treibhausgasausstoßes stammt aus dem Verkehr. 1990, das Referenzjahr, waren es nur 27,1%. In der Zwischenzeit haben alle Sektoren massiv reduziert, die Haushalte um 46%, die Industrie um 27%, sogar die Landwirtschaft hat den Ausstoß um 16% reduziert und der Verkehr gerade mal um 7%. Also da ist der Handlungsbedarf enorm und da braucht es die Bahn unbedingt, um da eine Chance zu haben, diese Klimaziele zu erreichen.
Sie hören schon, wir haben einen ausgewiesenen Verkehrsexperten heute in der Leitung, zugeschaltet aus Zürich, der ehemalige Bahnchef der Schweizer Bahn, Benedikt Weibel, der 19 war, als dieses Lied hier rauskam. Sagt Ihnen Norwegian Wood was?
Ach ja, das ist der großartigste, oder sagen wir, einer der großartigsten Songs der Beatles. Und ich glaube, da ist erstmal seine Sitar zu hören dabei.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Benedikt Weibel, immer nach oben.
Vom Sekretär zum Chef der Schweizer Bundesbahn, zeitweise auch Präsident des Weltbahnverbandes. Ja, auch wenn manche Deutsche gerade drauf und dran sind, es zu verlernen, was ist denn so toll am Eisenbahnfahren?
Wie ich gesagt habe, ich war eben auf einer schönen Urlaubsreise mit der Bahn in Deutschland, mit dem kleinen Koffer unterwegs, nicht vorgeplant, nur die erste Nacht in Würzburg war gebucht.
Hey, in meiner Heimatstadt.
Und ich muss sagen, es ist einfach wunderbar, sie gehen dorthin. Sie haben nicht in der Stadt eben die Sorge, ihr Auto irgendwo zu parkieren. Sie sind sehr flexibel. Wir haben von Tag zu Tag haben wir überlegt, wo fahren wir es hin. Im Zug konnten wir Karten spielen, wir konnten lesen, wir konnten rausschauen, wir konnten sehen, wie sich diese Landschaft verändert. Es hat vor Jahrzehnten eine wunderbare Kampagne gegeben der amerikanischen Amtrak, der verbliebenen Passagierbahn. Es gibt ja nicht mehr viel dort in den USA. Und die hat geheißt «The most civilized way to travel». Und ich muss sagen, ich kenne eigentlich nur noch eine schönere Art zu reisen, die ich auch liebe. Und das ist mit dem Fahrrad in den Urlaub zu fahren. Wir sind 2:03 schon nach Dresden gefahren mit dem Fahrrad. Das war wunderschön. Aber eben, ich genieße das, weil das ist Reisen. Man spürt die Distanz.
Und Sie sagen ja auch, zwischen den Städten ist es einfach unschlagbar und Tempo 200 reicht Ihnen völlig. Sogar 180 haben Sie irgendwo mal gesagt. Warum eigentlich nicht Tempo 300? Es geht doch.
Es geht, das hängt einfach davon ab, oder? Und wenn Sie natürlich in Japan sind, wo Sie am einen Ende 30 Millionen Einwohner haben, am anderen 20 Millionen, dazwischen 500 Kilometer Strecke linear, und unglaubliche Verkehrsmassen, da können Sie wirklich alle 2-3 Minuten einen Zug fahren lassen mit über 1000 Menschen. Müssen Sie, sonst kriegen Sie die Mobilität nicht in den Griff. Aber diese Voraussetzungen haben wir ganz selten. Und gerade Deutschland, aber auch England und auch die Schweiz, wir haben Strukturen, unsere Netze, und die sind einfach nicht geeignet für den Hochgeschwindigkeitsverkehr. Oder wenn Sie Ihre großen Ballungszentren haben mit vielen Städten auf knappem Raum, da bringt einfach die hohe Geschwindigkeit überhaupt nichts.
Und Sie haben ja auch gesagt, als Westbahn-Chef, Sie haben es mal durchgerechnet, ab 200 geht der Windwiderstand so hoch, dass Ihre Energiekosten durch die Decke gehen.
Gut, im Tunnel, ja. Die Eröffnung des Wienerwaldtunnels war für uns ein Erweckungserlebnis. Gut, man weiß von der Physik, oder? Der Luftwiderstand im Tunnel, der wächst im Quadrat der Geschwindigkeit. Und dort eben, wir konnten maximal 200 fahren, haben einen enormen Zuwachs gehabt an Energiekosten und sind dann auf 180 geblieben, weil wir konnten so den Fahrplan halten und konnten massiv Kosten sparen. Also es macht im Tunnel überhaupt keinen Sinn, über 200 zu fahren, da sind die Kosten sind unglaublich hoch.
Ein Punkt ist allerdings, dass Sie sagen, ab 5-6 Stunden Reisezeit schielen natürlich schon die Leute nach den Flügen.
Ja, das Schöne ist ja, dass diese Zeitspanne gestiegen ist. Ich habe noch gelernt, ich war ja auch im Verwaltungsrat der französischen Bahn, und vom TGV her, Frankreich hat natürlich für die Hochgeschwindigkeit eine bessere Struktur, oder? Mit Paris im Zentrum und dann relativ großen Distanzen nach Marseille, nach Lyon. Dort hat man immer gesagt, bis 4 Stunden ist die Bahn konkurrenzfähig. Und heute sind es, eigentlich kann man sagen, seit Corona, seit auf den Flughäfen, man muss viel früher zum Einchecken, sind es 6 Stunden. Mhm. Und wenn wir jetzt einmal sagen, Ziel müsste sein, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 120.
Dann schaffe ich im Auto so gut wie nie auf der Autobahn.
Eben. Dann haben Sie einen Radius von 720 Kilometern. Das Zürich-Berlin ist in diesem Range drin.
Nachtzüge sehen Sie skeptisch, auch wenn das viele ja sich wieder wünschen.
Ja, ich sage einfach, man sollte sie ja nicht subventionieren, weil der Nachtzug ist ein unglaubliches Nischenprodukt. Also wir haben in der Schweiz im Jahr so viele Benutzer eines Nachtzuges wie in einem halben Tag im Gesamtverkehr. Also es sind 600'000 und pro Tag haben wir 1,3 Millionen Passagiere. Es ist eigentlich auch physikalisch ein Unsinn, weil sie transportieren vielleicht 250 Leute in einem Zug, der fast doppelt so viel kostet wie ein normaler Zug und der den ganzen Tag über, auch das kostet, auf irgendeinem Abstellgleis wartet. Mein Credo ist, die Kunst ist, mit möglichst wenig Investition einen großen Netzeffekt zu erzeugen. Und das braucht Kreativität, das braucht nicht ein Lineal, um Strecken zu planen.
Manche werden sich vielleicht jetzt fragen, wie weit wohnt der Herr Weibel eigentlich vom nächsten Gleis weg?
Luftlinie 5 Kilometer. Ich gehe 10 Minuten an die Trambahn, die Straßenbahn. Wenn ich unter Druck bin zeitig, dann nehme ich mein E-Bike und dann muss ich 15 Minuten vorher gehen. Also mit dem E-Bike bin ich in 10 Minuten am Bahnhof.
Ich sage jetzt auch mal ganz uncharmant, ich spreche, was niemand hört, mit einem 78-Jährigen. Was mir in der Vorbereitung übrigens auch spät bewusst wurde, was passiert am Tage X, wenn die 15 Milliarden Euro Benzinsteuer in Deutschland weg sind, die man ja vor allem auch zur Straßensanierung genommen hat, weil dann irgendwann alle elektrisch fahren. Da haben Sie mich drauf gebracht. Da habe ich noch nie was davon gehört. Das ist ja ein Riesenthema.
Ja, ich muss auch sagen, es gibt Dinge, die verstehe ich auch nicht. Es ist seit langem klar. Also wir wollen diesen Umstieg. Bei uns auch, die Straße wird über Benzin, wird die finanziert. Und wir wissen schon lange, dass es diese E-Autos geben wird. Und es ist völlig klar, wir müssen eine distanzabhängige Steuer einführen. Das läuft ja unter dem Stichwort Mobility Pricing. Wir haben schon vor Jahren erste Berichte gemacht und Studien gemacht und. Und es geschieht nichts.
Da müsste ich Millionen Autos chippen und dann messen überall an Millionen Punkten, wie viele Kilometer hat der gemacht.
Ja, aber die Autos werden ja zu rollenden Computern, ist doch gar kein Problem mehr. Und es funktioniert ja bei den LKWs schon seit in der Schweiz. Seit 15 Jahren gibt es diese leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe.
Also das wer dann 12.000 Kilometer im Jahr fährt, zahlt eine ganz andere Steuer als der mit 5.000 oder 20.000.
Natürlich, ich habe sogar ein Buch geschrieben über Mobilität, ihre ganzen Breite und Tiefe, und habe dort vorgeschlagen, man sollte einen degressiven Tarif, dass man vor allem die Kurzfahrten mit dem Auto stärker besteuert, weil das ist für mich eines das Unglaublichste, dass bei uns in der Schweiz sind deutlich über 10% der Fahrten mit dem Auto sind weniger lang als 5 Kilometer. Und ich meine, ich habe nur ein Prinzip im Tag, ich versuche 10.000 Schritte zu gehen, also es wäre genau in diesem Range drin.
Ich rede mit einem sehr wachen und sehr kundigen Benedikt Weibel in Zürich. Und wir hören uns gemeinsam jetzt ein Lied an von einer Künstlerin, die nennt sich Heidi Happy, ist aus dem Kanton Luzern, Zug bis Genf.
Wenn du kein Wort mehr rausbringst, dann sind wir hauptsächlich leislich. Und wenn der Tür vor der Nase zuschlägt, dann tun wir hauptsächlich warten. Es ist nicht alles Gold, wo glänzt, und weiter fährt der Zug bis Genf. Es ist nicht alles Gold, wo glänzt, und weiter fährt der Zug bis Genf.
Ich höre den Dialekt so gern. Und dabei ist es gar nicht das Hardcore-Schweizerdeutsch, gell? Dann würde ich gar nichts mehr verstehen.
Gratuliere zur Musikauswahl.
Sagt Benedikt Weibel. Aus Zürich ist er zugeschaltet, der ehemalige Chef der Schweizer Bahn. In Bayern 2, 1:1, der Talk. Und geboren ist mein Gast im Oktober 1946 im Kanton Bern. Bald kam dann der Umzug nach Solothurn, das ist mehr so in Landesmitte. Der Vater, ausgebildeter Drucker. Und mit 7 gehen sie mit ihm wohl auch auf die erste Bergtour aufs Stockhorn. Das ist wohl auch so eine Konstante in ihrem Leben, die Berge.
Ja, es ist ganz schwer zu sagen. Die Frage, warum steigt man auf die Berge? Die einzige Antwort, die man immer wieder hört, stammt von Mary, der fast auf dem Everest war, der hat gesagt, weil sie hier sind. Und ich bin einfach in ganz früher Jugend schon fasziniert gewesen. Ich hatte den Solothurn, das ist direkt am Jura. Wir haben Felsen ganz in der Nähe. Ich konnte dort ganz schnell klettern gehen. Und das war wirklich meine wichtigste Konstante eigentlich, so bis ich 40 war. Und ich weiß es nicht. Also einfach, es packt einem. Es ist das Einzige, wo den Winter durch habe ich geträumt, schon von der ersten Klettertour. Wenn man da das erste Mal eben im Jura oder im Herbst, wenn es Nebel hat, man kommt durch das Nebelmeer, man sieht die weißen Kalkfelsen, man sieht seine Linie, die man klettert. Man ist auf dem Gipfel, wobei man lernt etwas, ist auch für das sonstige Leben recht gut. Auf dem Gipfel sollte man sich nicht zu sehr freuen, weil man muss immer wieder runtergehen. Das ist oft schwieriger als hoch. Also es ist einfach eine unglaubliche Intensität. Und ich wollte Bergführer werden und ich bin Bergführer geworden. Habe das auch eine Zeit lang, habe ich das so halbprofessionell gemacht.
Und Sie lieben die Natur, das merkt man auch, wenn man sich vorbereitet. Man sieht Fotos von dem vergnügten 11-jährigen Benedikt mit großem Rucksack, ein Pfadfinder. Ansonsten wohl auch leicht rebellisch, wie viele Teenager, und haben auch Quatsch gemacht. Sie hatten wohl einen strengen Vater Und das ist jetzt für manche wahrscheinlich schon aus der Zeit gefallen. So hieß es mit 13 Mal, weil es in der Schule ziemlich Ärger gab. Die ganzen Sommerferien zur Strafe auf einem Bauernhof mitarbeiten, von Sonnenauf bis Untergang. Das ging heute, glaube ich, nimmer.
Das ging auf keinen Fall mehr. Nein, also das war ja wirklich eigentlich ein Straflager. Aber am Ende dieser, das war dann ein kleiner Rest, diese Sommerferien waren noch vorhanden, und da ist er dann mit uns in die Berge gegangen.
Zum Ausgleich. Und der Papa hat ja auch einen Wirtschaftsaufstieg hautnah miterlebt, mitgestaltet, vom Drucker in die Verlagsleitung, eigenes Haus gebaut. Also Ihre Generation, für die war die Zukunft verheißungsvoll, oder?
Ja, wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, also ich war dermaßen eigentlich ein glücklicher Mensch, weil ich konnte die 60er Jahre, und das wird wohl das sorgloseste Jahrzehnt bleiben der Geschichte, konnte ich voll durchleben. Und wenn ich mit heute vergleiche, mit meinen Großkindern und die Welt, wie sie heute ist, ja, ich muss ehrlich sagen, die war, seit ich auf der Welt bin, ist schon eine ganze Weile her, eigentlich noch nie in einem so schlechten Zustand. Also ich habe ja daher auch ein Buch geschrieben über die 60er Jahre.
Mhm. Da kommen wir gleich dazu.
Das Jahr der Träume, um eigentlich noch einmal diese Zeit gedanklich zu durchleben. Und das war großartig. Da war so viel Hoffnung und Aufbruchstimmung. Und natürlich auch Illusionen waren da im Raum. Schon die Musik, also wenn Sie da eben die Beatles hören, so, das war das erste Mal, das waren Erweckungsereignisse.
Und alles war möglich, auch mit miesen Noten zu studieren. Ich habe gesehen, Sie hatten in den meisten Fächern ausreichend, also auch eine deutsche 4 sozusagen. Es wird Betriebswirtschaft, nur erstaunlich. Innerlich sozialistisch, Stones hören, Diskussionen, Partys im Hüsi, da haben sie sich wohl so ein eigenes kleines Jugendzentrum eingerichtet. Wie kann ich mir da so eine Nacht vorstellen, so ein Wochenende?
Ja, wir waren alle in Solothurn, im angesagten Lokal. Die haben damals alle schon um Mitternacht geschlossen. Und dann sind dann Wagenkolonnen. Damals waren das die Döschow, die Enten, und es waren VW Käfer. Hinten mit so einem Anti-Atom-Aufzeichen aufgemalt, dann sind wir rausgefahren. Das waren etwa 20 Kilometer. Wir hatten da war neben einem Bauernhaus, war das, wie man sagt, so ein Stöckli, so ein eigenes kleines Häuschen.
Das Hüsi.
Das Wichtigste drin, das war eine Schuhschachtel, und in dieser Schuhschachtel waren die 45 Tourenplatten. Und da haben wir einfach durchgetanzt. Und dann hat es dann begonnen, so gegen Ende 60er Jahre, haben wir dann am anderen Tag, oben hatten wir alles Matratzen, ein riesen Massenlager, haben wir dann im Obstgarten, haben wir dann unter den Obstbäumen, haben wir dann über die großen Probleme der Welt diskutiert.
Das klingt so schön nach hippiesker Kommune, Herr Weibel. Wie passt denn aber dann da mit 21 Jahren bei Ihnen eine Hochzeit hinein, nur Wochen nach dem Dutschke-Attentat?
Ja gut, das war die Flucht dann von zu Hause. War ganz klar. Und ja, ich war in allem eigentlich immer sehr, sehr früh. Ich habe sehr früh geheiratet, habe dann auch sehr, sehr früh bin ich wieder geschieden worden. Also, aber seither, ich habe vorgestern den 47. Hochzeitstag gefeiert, also seither sehr stabil.
Sie haben sich daran erinnert, Glückwunsch.
ja, natürlich.
Ja, Sie sind ein seltsamer Jungsozialist, wenn man das so liest. Also Betriebswirtschaft studieren, heiraten, Infanterieoffizier. Dann doch Eintritt bei den Sozialdemokraten, weil Sie sich gesagt haben, wahrscheinlich wird es eher eine Reform als eine Revolution?
Natürlich. Wissen Sie, es gibt ja diesen alten Spruch, wer in der Jugend nicht links ist, hat kein Herz. Wer es im Alter immer noch ist, der hat keinen Verstand, ist ein bisschen hart. Aber natürlich sehe ich die Welt heute anders als 20-Jähriger. Und zum Glück habe ich sie so gesehen als 20-Jähriger. Wir haben wirklich noch die Hoffnung auf eine Gesellschaft, die anders ist, viel besser und so weiter. Und ja, mit der Zeit verliert man seine Illusionen.
Dazu gehört allerdings auch, dass man in einer 7er WG wohnt, als Paar, als sogar als verheiratetes Paar. Ja. Dann war die Frau schwanger und dann zieht da noch eine Verena ein. Wir schreiben das Jahr 1972. Ich nehme mal an, das Jahr ihres größten Seelentumults, oder?
Ja, ja, das war ein großer Seelentumult, auch das Jahr darauf natürlich, klar.
Weil Auszug nur Tage nach der Geburt des Sohnes. Das weiß ich gar nicht. Es steht ja in Ihrem Buch drin, der wird jetzt demnächst 52. Haben Sie Kontakt?
Ja, 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 mit dem habe ich gestern telefoniert wieder, dem geht's gut. Ist Unternehmer geworden, nach mehreren Zeiten.
Es waren schwierige Jahre, aber sie haben zueinander gefunden wieder. Und dann gab es ja eben diese Verena und noch zwei Söhne. Und ja, wenn sie so weitermachen, wird das die goldene Hochzeit. Also der Mobilitätsexperte mag auch Beständigkeit. Ne?
Die während meiner Jugend, die habe ich überlebt. Und bin ein sehr beständiger Mensch geworden, ja.
Und irgendwo gibt es schon noch eine linke Herzkammer, hm?
Ja, wissen Sie, ich habe, als ich dieses Buch über Mobilität geschrieben habe, da hatte ich zu meiner Freude viele Rezensionen, auch in Deutschland. Und in Deutschland bin ich ein No-Name. Und dann sind diese Rezensionen eben besonders interessant. Und ich glaube, der SWR hat mich bezeichnet als unideologischer Freigeist. Und ich muss sagen, das hat mir sehr gefallen.
Und Sie bleiben dabei. Die nächste Band, die wir gleich hören, hatte mehr Einfluss als Karl Marx, The Rolling Stones?
Ja, natürlich, die Rolling Stones, die Musik, die wir getanzt haben im Hüsi, das waren vorzugsweise Rolling Stones. Und da mein Lieblingstanzstück war The Last Time.
Jetzt raten Sie mal, was wir auf die Liste gesetzt haben.
Es könnte das sein. Es steht, glaube ich, in diesem Buch, das Sie gelesen haben.
Ja, dann lehnen Sie sich zurück und träumen Sie sich in den Januar 65. Mensch, da waren Sie noch 18. Herr Weibel, klappt das mit der Zeitmaschine? Sind Sie gerade wieder 18?
Ja, ja, also wenn ich das höre, würde ich sagen, vielleicht nicht 18, aber 20.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Benedikt Weibel, war der rote Boss.
Und ist mir zugeschaltet aus Zürich. Ja, der rote Boss, Ex-Schweizer Bahnchef und eben Sozialdemokrat, früh eingetreten. Und stimmt das? Noch ein bisschen früher, mit 20, hatten Sie sogar ein Faible für Anarchisten?
Ich hatte ein großes Faible für Anarchisten. Ich muss sagen, ich hatte dann in den 70er Jahren nach diesen Wirren, hatte ich eine Zeit, in der ich extrem viel auch gelesen habe, gerade über die ganze Linke, über die kommunistische Partei, amtlich in Deutschland auch. Und da gab es ein Schlüsselbuch von einem Mann, den ich immer noch verehre, Hans Magnus Enzensberger, «Der kurze Sommer der Anarchie». Und das war wahrscheinlich das Buch, das mir am meisten die Augen geöffnet hat. Und ich habe dann Abschied genommen, geistig, von diesem struktur- und hierarchielosen, was ja ein schöner Traum ist und bleibt. Aber ich bin ja schon durch und durch auch jetzt Pragmatiker geworden.
Ja, auch Macher und Anführer und Autor einprägsamer Buchtitel. «Von der Schublade ins Hirn – wirkungsvolles Management» oder «Mir nach – erfolgreich führen», das ist jetzt nicht so anarchisch, oder Simplicity, die Kunst, die Komplexität zu reduzieren. Darauf kommt es vor allem an beim Topmanager?
Ja, da bin ich überzeugt. Das ist das absolut Wichtigste. Übrigens nicht nur ich, weil schon der große Heerführer Karl von Clausewitz hat das gesagt, oder? Die Kunst des Feldherrn ist aus einer Unzahl von Informationen in kurzer Zeit die rauszufinden, die wirklich wichtig sind. Und das ist so fast eine Art Lebensthema geworden von mir. Darum habe ich auch dieses Buch geschrieben. Und da sage ich, ich habe immer noch Freude an diesem Buch.
Ja, man braucht dann Sinn fürs Wesentliche. Und das erklärt vermutlich auch Ihre Karriere als Sekretär begonnen. Mit 40 waren Sie dann schon Marketingchef für den Personenverkehr. Erinnern Sie sich noch an eine Kampagne, die gelungen ist?
Ja, ja, also die Kampagne für das Halbtagsabonnement, das war eine der besten Kampagnen ever hier in unserem Land. Da haben unsere eigenen Leute im Haus haben da den Herrn Borromini aktiviert. Das war ein Architekt, glaube ich, im 16. Jahrhundert, hat schöne Kirchen in Tessin, aber auch in Rom gebaut. Aber der stand auf der 100-Franken-Note. Und weil das halbtags 100 Franken gekostet hat, haben wir den da groß aufgemacht mit Zugführtasche und dem Zugführhut auf dem Kopf, hat er das Halbtagsabonnement verkauft. Und das hat dazu geführt, dass das Halbtags dann schnell einen Übernamen kriegte, nämlich ein Borromini. Also es war wirklich eine Zeit der Euphorie, weil diese Verkäufe waren so erfolgreich und das war auch ein prägender Moment für die Kultur der SBB. Man hat das erste Mal gesehen, dass das kommerzielle Erfolg auch Spass macht.
Aber es hat seinen Preis, wenn ich mir das so durchschaue, Ihr Leben. Wir reden eher über Work-Work als Work-Life-Balance.
Ja gut, also es ist klar, wenn Sie der SBB in einer solchen Firma an der Verantwortung stehen, dann prägt das nicht nur ihr Leben, es prägt auch das Leben der Familie. Aber das war nie ein Problem, muss ich sagen, weil...
Für Sie nicht.
Ja, die SBB ist irgendein... Für die Familie, weil das ist ein Monument. Ich erinnere mich, ich habe auch einen Grundsatz gehabt, ich bin an jede Gewerkschaftsversammlung, die mich eingeladen hat, ich bin immer dorthin gegangen. Und die sind natürlich am Abend und am Wochenende. Und einmal an einem Wochenende, an einem Sonntag, habe ich gesagt, jetzt, ich kann einfach nicht. Da habe ich am Samstag gesehen, ich sage das ab, da hat meine Frau gesagt, das sind deine Leute, da musst du hingehen. Das hat das Leben schon geprägt, aber daneben muss ich sagen, also ich habe auch während meiner SBB-Zeit, ich bin immer in die Berge gegangen, wir haben mit der Familie viel Sachen gemacht, aber klar, die Priorität, die war halt dann, das war die Bahn.
Das kriegt man auch nicht mit einer 50-Stunden-Woche hin. Jetzt hoffe ich auf kurze Antworten zu folgenden Fragen. Wenn ich weiß, als SBB-Chef haben Sie 12.000 Stellen abgebaut, wenn auch ohne Kündigung. Was sagte der Sozialdemokrat in Ihnen?
Auch im Nachhinein, ich bin unglaublich froh, dass wir das gemacht haben. Ich danke immer noch meinem Partner der Gewerkschaften, weil wir hatten eine gemeinsame Ansicht, effiziente Arbeitsplätze sind eine Versicherung für die Zukunft.
Es gab ja auch mal eine 500 Millionen Franken Minus im Jahr. Und was auch geblieben ist, dann trotz alledem, hohe Löhne, aber alte Privilegien sind weggefallen. Was gab es denn da vielleicht auch Skurrilem?
Ja gut, also vielleicht die aufregendste Woche habe ich erlebt, als der neue Verwaltungsrat nach der Bahnreform mir meinen Lohn praktisch verdoppelt hat und das geheim halten wollte. Und dann kam es natürlich in die Sonntagszeitung. Gut, die Sache hat sich dann erledigt, als ich dann eine Woche darauf in eine Verwaltungsratssitzung gegangen bin und verlangt habe, dass mein Lohn reduziert. Das einzige Mal, als ich meinen Lohn verhandelt habe, war eine Reduktion. Und nach dieser Reduktion war es dann wieder in Ordnung.
Wobei, ich habe es gar nicht so drastisch nachgelesen. Es waren wohl vorher so 600.000 im Jahr, dann sollten es 720.000 werden.
Das ist richtig und ich habe um 120.000, nein, es waren etwa 500.000, ich habe dann um 120.000 reduziert, ja.
Aber was ja, in der Liste auch auftaucht, Konzernchefs von Nestle und UBS haben es 20- bis 30-fache, aber das interessierte da gar nicht.
Ja gut, Sie haben diesen großen Fehlbetrag im 95 erwähnt, aber nicht erwähnt, was dann im 96, was wir getan haben. Das war eine einsame Entscheidung von mir selber, nämlich wir haben die Löhne gekürzt um 2% und dann 2 Jahre eingefroren. Gut, wir konnten nach der Bahnreform konnten wir dann wieder etwas zurückzahlen. Aber es ging einfach nicht. Ich hätte nicht mehr vor die Leute hinstehen können, Löhne kürzen und selber eine solche Lohnerhöhung, das geht einfach nicht.
Auch wenn es mittlerweile und rückblickend nicht astronomisch ist, ein Unternehmen, das Milliarden Umsatz macht und Tausende Beschäftigte hat und der Chef kriegt halt statt 40.000 50.000 im Monat.
Ja, natürlich, aber wisst ihr, es geht um die Glaubwürdigkeit.
Mhm. Und sozial und wettbewerbsfähig, das geht beides zusammen?
Das geht zusammen, natürlich geht das zusammen. Es muss zusammengehen, weil wenn die Bahn nicht wettbewerbsfähig ist, eben nicht pünktlich, sauber, sicher dieses Versprechen einlöst jeden Tag, dann hat sie keine Zukunft.
Heißt es bei Ihnen in der Schweizer Bahn auch Schaffner oder haben Sie einen anderen Ausdruck?
hat der Wechsel dauernd. Bei uns waren es noch, als ich angefangen habe, die Kondukteure geheißen. Die hatten ja den, ja, die sahen aus wie Polizisten, mit dem Käppi und so weiter. Und dann haben wir die zu meiner Zeit zu Zugbegleitern gemacht. Wir haben die Uniform abgeschafft, wir haben den Hut abgeschafft. Das hat sie gefreut, wenn es heiß war, war der relativ störend. Und jetzt heißen sie, glaube ich, Kundenbegleiter. Und Kundenbegleiterinnen natürlich.
Kondukteur gefällt mir besser. Wir lauschen einer Rachel aus dem Waldviertel. Sie lebt aber jetzt in Wien und die hat eben den schönen Titel Schaffner kreiert.
Du bist schön, ich bin extrem. Zusammen könnten wir vielleicht der Sterblichkeit entgehen. Heben nichts ab, lass uns in Ruhe. Schaffner sagt Festlichkeiten in ihr Mikrofon. Im Licht des Regionalzugs kann ich dich glitzern.
Bayern 2, 1:1, der Talk und mir aus Zürich zugeschaltet, ist der ehemalige Chef der Schweizer Bahn, Benedikt Weibel, der unglaublich wach und interessiert klingt. Und deswegen frage ich mich, vor 18 Jahren, also kurz nach Ihrem 60. haben Sie aufgehört bei der Bahn aus freien Stücken. War es denn richtig? Also so wie ich Sie erlebe, hätten Sie bis jetzt weitermachen können.
Nein, es war 100% richtig. Ich war 14 Jahre lang bei der Bahn als Chef. Und das ist, würde ich sagen, ziemlich das Maximum, was man tun sollte, für sich selber, aber auch für die Unternehmung. Und der Moment war genau gut. Ich war noch knapp unter 60. Und da konnten wir und sagen, so, und jetzt noch etwas Neues. Und was ich in diesen jetzt 18 Jahren erlebt habe, das ist absolut unglaublich und auch völlig unerwartet. Also noch im Januar dann, nachdem ich aufgehört habe bei der SBB, wurde ich dann angefragt, ob ich im Auftrag des Bundesrates die Euro 08 mitorganisieren möchte.
Die Europameisterschaft.
Im Fußball, ja. Und da war ich 2 Jahre, das war absolut großartig. Hatte übrigens dort natürlich auch ein Bahndossier, weil der Verkehr war ja, wie Sie jetzt in Deutschland mittlerweile auch wissen, ein großes Thema.
Ja, es war ja Österreich und Schweiz, die das gemeinsam ausgerichtet haben.
Wer hat das mit Österreich und der Schweiz gemeinsam gemacht? Und ich habe ja auch einen sehr, sehr starken Österreich-Bezug, war ja dann auch eben 12 Jahre lang, das war auch großartig, hatte die Anfrage, ob ich da bei der Westbahn mit tun möchte, privaten Bahn in Konkurrenz zur Staatsbahn. Und da haben wir auf dem weißen Blatt eine Bahn konzipiert, die übrigens heute sehr erfolgreich ist, die Westbahn. Also ich habe unglaublich viel erlebt, eben auch zufällig. Ich habe ja dann auch unterrichtet an der Universität Bern.
Also man hört es ja aus Ihrem ganzen Wesen heraus, dass Bewegung für Sie wichtig bleibt. Also das ist auch ein Wesenskern von Ihnen, diese Art von Mobilität. Auch wenn Sie übernächstes Jahr 80 werden, daran ändert sich gar nichts.
Nein, da ändert sich nichts, aber Sie haben recht. Für mich ist Bewegung absolut entscheidend. Und Bewegung heißt aber Körper und Geist. Und der Geist ist eben auch sehr wichtig. Und natürlich, man reduziert den Alterungsprozess, kann man nicht stoppen, aber man kann ihn verlangsamen.
Wir schwenken noch mal zu Ihrer Frau. Die ist ja auch nicht ganz unwichtig. Die hat Ihnen, wie man so sagt, den Rücken freigehalten, wie es in den Jahrgängen oft so war. Also sie hat den Beruf sein lassen, ihren eigenen, war dann ganz für die Söhne da, Haushalt repräsentieren. Jetzt weiß ich nicht, ob es Schwiegertöchter gibt und ob es bei denen auch so läuft. Und wenn es nicht so läuft, ist es auch gut?
Ja gut, Sie haben jetzt meine Frau viel zu verkürzt dargestellt, weil die hat natürlich, die hat ihren Beruf aufgegeben, aber sie ist dann Sportlerin geworden, die hat mit über 30 gemerkt, dass sie eine gute Marathonläuferin ist, war unter den Besten der Schweiz. Er hat dann den Schweizer Frauenlauf gegründet und organisiert, die hat Laufwochen organisiert, Fitnesswochen organisiert, hat den grössten Leichtathletikclub in der Schweiz präsidiert, also die ist heute noch sehr engagiert, mit mir zusammen auch, eben in der Leichtathletik. Wir haben einen Sohn, der war Schweizer Meister im Zehnkampf. 21 Zehnkämpfe gemacht und ich war an 19, war nicht dabei, trotzdem, dass ich SBB-Chef war. Aber natürlich hätte ich den Job nie machen können ohne meine Verena, das ist eindeutig.
Und als Paar haben Sie auch gefährliche gemeinsame härtere Bergtouren unternommen, wo ich ein bisschen gestolpert bin im Lesen. Sie hatten dann irgendwann mal die Abmachung, dass bei einem tödlichen Unfall sich die Brüder ihrer Frau um die beiden Söhne kümmern. Das klingt schon, ja, seltsam, oder? Wenn man es nur so liest.
Nein, das war verantwortungsvoll, weil wir haben wirklich sehr schwere Touren gemacht zusammen. Sie hat alles geklettert, was ich als Erster geklettert bin.
Oder man lässt die sehr schweren Touren.
Ja, das wäre die Alternative gewesen, aber da hätten wir etwas aufgegeben von dem, was uns eben sehr wichtig war, obschon Sicherheit für mich auch am Berg immer sehr, sehr, sehr wichtig war. Und da haben wir uns gesagt, aber man weiß wirklich nie, was passieren kann, und haben uns um diese Frage gekümmert und hatten eine Lösung, die zum Glück, ja, es ist eine Rückfallebene geblieben.
Gottlob musste die nie eingelöst werden. Ja, Sie haben es ja gerade gestreift. Ihre Frau ist wohl immer noch sehr fit. Ist gar nicht so lange her, dass Sie gemeinsam die 1500 Kilometer von daheim in der Schweiz bis zur Nordspitze Dänemarks geradelt sind. Und ich muss dann schmunzeln, weil der Zug zurück war wohl die härtere Erfahrung. Vor allem in Deutschland, oder?
22 Mal umsteigen. Und es gibt ganz grundsätzlich keinen Bahnhof in Deutschland, eine Rampe. In der Schweiz gibt es in jedem Bahnhof eine Rampe, das ist gerade mit dem Fahrrad relativ gut. Und wir haben natürlich nur Regionalzüge benutzt, wegen dem Fahrradtransport. Das war wirklich eine aufregende Geschichte. Aber übrigens sind wir auch schon, da war ich 65, sind wir von Istanbul mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Das war dann noch eine größere Reise.
Ökologischer geht's nicht mehr. Übrigens auch besser als ein E-Bike, oder? Mein altes Muskelfahrrad, das draußen vom Funkhaus lehnt.
Ja, das E-Bike benutze ich sehr gerne, aber als reines Zweckfahrzeug. Eben morgen früh zum Bahnhof oder dann verschiedene Termine an verschiedenen Orten. Aber sonst ist bei uns ist das Biofahrrad. Wir fahren jetzt auch mit den Großkindern, machen wir Fahrradtouren, aber immer natürlich Muskel angetrieben.
Und ich sag's nochmal uncharmant und zuletzt Glückwunsch zum 78. neulich.
Vielen Dank.
Sind Sie denn in Ihrem langen Bahnleben je mit der Transsibirischen gefahren?
Ja, ich habe auch und mache sie übrigens immer noch. Ich werde immer noch angefragt als Reisebegleiter. Nächstes Jahr gehe ich zum zweiten Mal mit der Inlandbahn an von Stockholm in den Norden. Und ich habe eine Reise begleitet, Bern-Peking mit der Bahn.
Peking?
Habe dann Bern-Peking, ja, also mit der Transsibirisch bis nach über Moskau natürlich. Ich habe organisiert einen Halt bei der DB in Berlin. Ich habe einen Halt organisiert in Warschau. Schau, da waren wir beim polnischen Euroteam. Dann in Russland die russische Bahn. Ich war mit der Bahn auch begleitete Reise von Delhi nach Darjeeling und dann noch ein Trekking auf über 4000 Meter. Also ja, ja, ich habe diese Transsibirische auch gemacht.
Wird es nimmer, aber heute wäre es mittlerweile verdammt schwer, da nochmal mitzufahren. Und so frage ich fast zuletzt, wenn Sie nach vorn schauen mit all Ihrem Wissen in dieses Jahrhundert hinein, ich weiß jetzt gar nicht, ob Sie schon Enkel haben, wie?
Ja, haben wir natürlich, ja.
Wie positiv schauen Sie nach vorn?
Ich bin, muss es ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr, sehr pessimistisch geworden.
Ich erlebe Sie gar nicht so.
Ja, wissen Sie, ich habe eine ganz schwerwiegende Vermutung. Und das ist die, dass unsere Systeme, auf die wir so stolz sind, unsere demokratischen Systeme in der Schweiz, direkt demokratische Systeme, dass die wahrscheinlich eben sehr schlecht geeignet sind, um komplexe Probleme zu lösen. Und wir haben nur noch komplexe Probleme in allen Bereichen, oder? Und da kommen wir einfach nicht weiter.
Aber der eine starke Führer mit der einfachen Lösung, das wird es ja auch nicht werden, ne?
Das wird es nicht werden. Nein, deshalb eben, ich muss ehrlich sagen, also wenn ich habe es ja schon gesagt, ich glaube, die Welt war noch nie in einem so schlechten Zustand wie jetzt gerade. Ich bin emotional ein Optimist, das wird so bleiben, aber intellektuell bin ich leider ziemlich pessimistisch geworden.
Puh, so will ich jetzt auch nicht enden. Vielleicht bleibt man im Kleinen, machbaren. Werden wir es noch erleben? Eine deutsche Bahn, sicher, ja, eben, sauber und pünktlich?
Bei der Bahn bin ich durchaus optimistisch, weil ich bin so lange dabei und die Bahn war noch nie in einer strategisch so guten Position wie jetzt, weil es braucht sie unbedingt. Und ich hoffe jetzt einfach ganz schwer, dass es in Deutschland gelingt, die Kurve zu nehmen, weil wir sind davon abhängig. Ich meine, schon im ganzen Güterverkehr, Nord-Süd und auch sonst, oder? Die Verflechtung ist sehr eng. Und ich hoffe wirklich, dass jetzt diese Generalsanierung so weitergeht, wie sie offensichtlich jetzt zwischen Frankfurt und Mannheim auch funktioniert.
Dann passen vielleicht diese uralten Slogans auch wieder. Die Bahn kommt. Oder alle reden vom Wetter, wir nicht.
Genau.
Ich bedanke mich vielmals nach Zürich. Vielen Dank, Benedikt Weibel.
Ihnen herzlichen Dank und alles Gute, Deutschland und Ihre Bahn.
Danke. Das Gespräch können Sie jederzeit nachhören in der ARD Audiothek. Und dort finden Sie auch unseren Podcast Radioreportage mit dem prallen Leben der weiten Welt.